Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcasts. Die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich bin auch auf LinkedIn sehr aktiv. Wer mir da noch nicht folgt, wer da noch nicht mit mir verknüpft, ist es ganz, ganz herzlich eingeladen, mich dort anzupingen. Ich erweitere gerne mein Netzwerk. Ich nehme gerne spannende, interessante Menschen in mein Netzwerk auf. Also nochmal die Aufforderung, wenn ihr auch auf LinkedIn seid und wir noch nicht miteinander vernetzt sind, dann stellt doch einfach mal eine Anfrage. Vor ein paar Tagen habe ich auf LinkedIn einen Post gemacht zum Thema Wahrnehmung chinesischer Fahrzeuge oder Situation chinesischer Fahrzeuge auf dem deutschen Automobilmarkt. Und der war so ein bisschen provokativ formuliert und ich hatte schon damit gerechnet, dass das ein oder andere Feedback kommt. Der Post ist dann aber wirklich durch die Decke gegangen. Also ich habe fast 200.000 Impressionen bekommen. Also sonst habe ich häufig nur 2, 3, 4, manchmal 5.000 Impressionen. Also 200.000 Mal ist dieser Post ausgespielt worden. Fast 200 Likes, fast 200 Kommentare auf diesem Post bekommen. Das ist also auch 10 Mal so hoch wie sonst üblich. Also der hat offensichtlich was getriggert, dieser Post. Dieser Post muss was meiner Followerschaft und in meinem Netzwerk auf LinkedIn, muss der was ausgelöst haben. Und das schreit natürlich nach einer Podcast-Episode. Der Post war zum einen bewusst provokativ formuliert und er hat ja offensichtlich auch provoziert. Zum anderen achte ich darauf, dass meine LinkedIn-Posts nicht allzu lang sind, dass die sehr komprimiert sind, dass die sauber auf dem Punkt sind. Mich selber stört es mal so ein bisschen, wenn alles nur noch Social Media gerecht ist und schnell und einfach konsumierbar ist. Aber mein Geschmack, meine Einstellung ist da natürlich nicht die wichtigste, sondern das ist die meiner Leserschaft, die Einstellung und das Verhalten der Leute, die mir folgen. Und da weiß ich, dass halt so kurze, knackige Sachen einfach besser ankommen. Und deswegen nehme ich jetzt einfach mal die Chance wahr. Ich habe ja diesen Podcast, um etwas detaillierter in diese Thematik einzusteigen. Ich nehme jetzt einfach mal die Zeit und mache das sehr, sehr gern. Damit wir alle auf einem Stand sind, ich weiß, wie gesagt, nicht, wer von euch mir jetzt auf LinkedIn folgt und wer diesen Post gesehen hat. Ich poste auf Englisch normalerweise auf LinkedIn und ich habe jetzt einfach mal hier die deutsche Übersetzung von diesem Post. Also, der Originalpost: Chinesische Autos auf deutschen Straßen nirgends zu sehen. Trotz Milliardeninvestitionen und soliden Produkten verpufft der Angriff chinesischer Hersteller auf den deutschen Markt. Der Grund ist einfach: Sie verstehen den Markt nicht. Anstatt eine echte Markenidentität aufzubauen, setzen sie auf britisch klingende Fantasienamen, niedrige Preise und austauschbare Designs. Aber deutsche Autokäufer wollen keine anonymen Billigimporte. Sie wollen Charakter, Herkunft, Vertrauen. Eine Geschichte, die sie emotional erreicht. Wer glaubt, mit Marke Light und Rabatten in Deutschland punkten zu können, ist zum spektakulären Scheitern verurteilt. Qualität ist nur das Eintrittsticket. Ohne emotionale Verbindung bleibt jedes Auto Lagerware. Marktstrategie ist keine Copy-and-Paste-Aufgabe. Wer ernst genommen werden will, muss mehr liefern als nur ein gutes Produkt. Soweit der Post. Es gab, wie gesagt, so knappe 200 Reaktionen auf diesen Post. Zwei Drittel sind mit mir einer Meinung, von schlichtem Daumen hoch bis zu 100% Zustimmung. War da eine ganze Menge dabei. Ein Drittel ist anderer Meinung, was völlig in Ordnung ist. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Im Gegenteil, nur wenn ich mit Leuten in den Diskurs trete und wir unterschiedlicher Meinung sind, kann ich lernen, kann ich mich verbessern. Wobei auch viele höhnische Kommentare dabei waren, wie ja, ja, du wirst schon sehen oder sei dir nicht zu sicher, kommt immer mal wieder vor. Ja, ist jetzt nicht hilfreich, wenn mir jemand ganz klipp und klar sagt, das und das sind die Gründe, warum ich mir nicht zu sicher sein sollte, ist es in Ordnung, aber halt einfach mal so ein bisschen was, ja, mein Gott, es ist Social Media und da gibt's halt eben auch mal Kommentare von Leuten, die das nicht so sauber reflektiert haben. Also, alles gut. Es gab auch Aussagen wie, ich sehe sehr viele Autos aus China auf den Straßen. Ja, wenn ich viele Autos aus China auf den Straßen sehen möchte, dann sehe ich die auch. Und ja, ich nehme auch chinesische Autos wahr im Verkehr. Hier allerdings ist darauf zu achten, dass wir einer enormen subjektiven Verzerrung unterliegen. Wenn das Thema chinesische Autos für uns wichtig ist, dann sehen wir sehr viele chinesische Autos. Und selbst wenn es nur eins von 1000 ist, blenden wir aus, dass wir 999 nicht chinesische Autos vorher gesehen haben, bevor wir das erste chinesische Auto gesehen haben. Das Einzige, was hängen bleibt in unserem ganz wunderbaren, wundervollen Gehirn, ist der Gedanke, ja, da ist ja ein chinesisches Auto und schon wieder eins. Und gestern habe ich doch auch schon eins gesehen. Ja, und wie viele nicht chinesische Autos hast du zwischen gestern und heute gesehen? Also, das sind subjektive Verzerrungen. Da glaube ich dann doch eher an solide Statistiken. Und auf dieser Basis möchte ich drei Themen heute mal diskutieren. Das erste ist, wir haben ja schon mal eine ähnliche Situation gehabt. Das war es, die japanischen Autohersteller auf den europäischen, deutschen Markt gedrängt sind und dann ein paar Jahre später die Koreaner. Also das Ganze ist nicht neu. Blick in die Vergangenheit kann uns unter Umständen helfen, das ein oder andere Thema ein bisschen besser einzuordnen. Das zweite ist die Ist-Situation. Wie sieht es denn jetzt wirklich aus mit den Autos aus China in Deutschland? Ja, wie sieht es aus mit chinesischen Firmen, die in Europa entwickeln und herstellen? Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, auch getriggert durch die Zollpolitik der EU, dass Autos, die in China entwickelt und gefertigt worden sind, mit relativ hohen Zöllen belegt werden, während die Autos, die in Europa hergestellt werden, diese Zölle nicht unterliegen. Und die Chinesen sind schnell, sie sind schlau, haben halt dann eben kapiert, wenn sie in Europa teilweise auch wirklich die alten Autofabriken übernehmen und dort ihre Fahrzeuge herstellen, umgehen sie diese Zölle. Das ist ein Thema und dann ein kurzer Ausblick, wie es weitergeht. Also, Role Model japanische, koreanische Hersteller, wie war das eigentlich damals, wie ist die Situation heute und die Zukunftsszenarien. Fangen wir mit den japanischen Autoherstellern an. Die ersten japanischen Fahrzeuge kamen in den späten 1950er Jahren auf den europäischen Markt. Und der Markteintritt verlief in mehreren Phasen, auch damals geprägt von politischen, wirtschaftlichen und kulturellen, ich sag's mal, Herausforderungen, die hatten. Die Japaner haben begonnen, erstmal ja die ersten Exporte zu machen, aber auch sehr genau sich den Markt anzuschauen. Also 1957 hat Nissan das erste Auto nach Europa exportiert, Toyota 1963, das war damals ein Toyota Crown, mit dem die hier angetreten sind. In den 70er Jahren dann, also 10, 15 Jahre später, 20 Jahre später, insbesondere während der Ölkrisen, gewannen japanische Autos aufgrund ihrer Kraftstoffeffizienz an Beliebtheit bei europäischen Verbrauchern. Die Herausforderungen, die die Japaner damals meistern wollten und konnten, es gab auch damals schon Protektionismus, es gab politische Widerstände, es gab eben von Europäern aufgebaute Handelsbarrieren. Ja, die europäischen Länder beschränkten den Import japanischer Fahrzeuge, es gab Quoten, sie haben den Marktzugang verlangsamt, um war damals auch schon Strategie, die heimische Autoindustrie zu schützen. Frankreich hat sogar den Import japanischer Autos zeitweise vollständig verboten. Also die Strategie damals der Japaner, in lokale Produktionsstätten zu investieren. Toyota zum Beispiel ist heute sehr präsent in Brüssel mit Toyota Motors Europe, hat da sowohl Entwicklung als auch Produktion zu sitzen. Nissan hat 86 ein Werk in Sunderland in Großbritannien eröffnet, wurde auch sehr, sehr schnell dann zu einem der effizientesten Automobilwerke Europas. Honda ein Jahr früher hat in Swindon, auch in Großbritannien, die Produktion gestartet. Mitsubishi hat sich 91 an der Netcar-Fabrik in den Niederlanden beteiligt, hat die dann 10 Jahre später komplett übernommen und sie dann 2012 wieder aufgegeben. Also man sieht, es gab dann halt eben diesen Weg. Wenn wir da Handelsbarrieren sehen, dann gehen wir lokal vor Ort und werden dort entsprechend die Fabriken hochziehen. Zudem gingen japanische Hersteller strategische Allianzen ein. Zum Beispiel Nissan Mitsubishi auf der einen Seite mit Renault. Das ist ja heute noch ein Konglomerat, was existiert, eine Kooperation, die läuft. Ist jetzt durch die versuchte und misslungene Übernahme von Nissan durch Honda zeitlang in Frage gestellt gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie es da weitergeht an der Ecke. Aber es werden gemeinsam Fahrzeuge entwickelt und produziert. Weitere Herausforderungen. Mitsubishi hat sich 2020 aus dem europäischen Markt weitgehend zurückgezogen, ist später zurückgekommen, wobei die meisten Mitsubishis, die man in Europa heute kaufen kann, Renault-Modelle sind, die einfach umgebrandet sind, minimal angepasst sind. Das Werk in Swindon hat Honda in 2021 geschlossen. Auch unter anderem aufgrund des Brexits, weil da einfach Unsicherheiten gekommen sind. Ist das dann wirklich noch innereuropäisch oder ist das dann nach dem Brexit nicht mehr innereuropäisch in England? Ja, auch Nissan hat Probleme mit seinem Werk in Sunderland aus ähnlichen Gründen. Große finanzielle Herausforderungen. Und sie sind wohl am Überlegen, wie es weitergeht. Also, japanische Autohersteller haben den Markteintritt gewagt, sind sehr erfolgreich gewesen, haben strategische Investitionen gemacht, haben in lokale Produktionen investiert, haben strategische Partnerschaften mit europäischen Unternehmen gemacht, haben sich an politische Gegebenheiten angepasst und konnten damit dann bedeutende Marktanteile gewinnen. Ganz ähnlich lief es mit den koreanischen OEMs ab. Es begann in den späten 70er Jahren, also ein paar Jahre nach den Japanern. Hyundai und Kia in erster Linie sind ja die beiden, also ist ja eine Firma, aber die beiden Marken, Hyundai und Kia, sind die beiden großen, präsenten Marken. Es gibt auch noch SsangYong als etwas weniger bekannte Automarke. Auch hier wieder Imageprobleme, Handelsbarrieren, die gleiche Geschichte wieder. Auch hier wieder strategische Investitionen, lokale Produktion, auch eine Modellpolitik, die sich erfolgreich erwiesen hat auf dem europäischen Markt. Es begann auch wieder mit ersten Exporten. 1978 das Modell Pony von Hyundai nach Europa. Es wurde zuerst in Großbritannien eingeführt, hatte einen relativ günstigen Preis, hatte eine schöne, solide Ausstattung. Bis 1990 dann 4 Modelle, darunter den Sonata und das Coupé. Kia folgte dann 91 mit dem Kleinwagen Pride, der ein Lizenznachbau des Mazda 121 war. Und auch wieder in Großbritannien, also Hyundai und Kia haben sich erstmal auf den englischen Markt konzentriert. Und sie hatten am Anfang ein sehr schlechtes Image, was Qualität und Design angeht. Und die Sicherheits- und Emissionsvorschriften in Europa waren für die Koreaner damals eine ziemliche Herausforderung. Dazu eben die üblichen protektionistischen Maßnahmen, Importquoten, hohe Zölle. All das sind Themen, die auch Hyundai und Kia und die anderen koreanischen Hersteller damals bewältigt haben. Hyundai, gerade Hyundai und Kia haben lokale Designzentren in Europa aufgebaut, auch mit lokalen Designern. Der Fokus liegt hier auf dem Großraum Frankfurt, also in Rüsselsheim, gegenüber quasi auf der anderen Autobahnseite vom Opel-Werk. Hat Hyundai Kia ein großes Entwicklungszentrum hingesetzt. Dazu auch nochmal ein paar Abteilungen in Frankfurt Downtown. Auch hier wieder die Strategie, erstens Handelshemmnisse umgehen, Zölle umgehen und zweitens ganz klar, wir wollen den europäischen Kunden verstehen, wir wollen den europäischen Markt verstehen, wir wollen die Landschaft vor Ort so gut verstehen, dass wir dort perfekt reinpassen. 2008 wurde dann ein Tschechien ein Werk eröffnet. Jahreskapazität um die 300.000 Fahrzeuge. Dort werden Modelle wie der i30 und der Tucson für den europäischen Markt produziert. Also auch hier wieder der Gang in die EU mit einer Produktionsstätte. Fazit. Auch Hyundai Kia haben mit dieser Taktik, mit dieser Strategie, mit diesem Vorgehen, sich vor Ort ein Stück weit zu etablieren, um den Markt zu verstehen, um die Kunden zu verstehen, sich da entsprechend anzupassen, den Markteintritt geschafft und machen heute einen essentiellen Teil des europäischen, des deutschen Automarktes aus. Also die lokale Produktion, die lokale Entwicklung und die kontinuierlichen Anpassungen. Also das kurzer Blick zurück in die Vergangenheit. Kann schon mal spoilern. Ich sehe eine ähnliche Entwicklung bei den Chinesen. Wie bei chinesischen Firmen und in chinesischer Denkweise üblich, wird das Ganze in nochmal deutlich höherer Geschwindigkeit, in deutlich höherer Aggressivität und mit deutlich größerer staatlicher Unterstützung stattfinden. Also, analysieren wir mal die Sache, wie sieht es dann aus mit China? Die Ist-Situation. Zweiter Punkt des heutigen Podcasts, wie ist denn die Ist-Situation? China hat sich im Jahr 2023 zum weltweit führenden Autoexporteur entwickelt. Ungefähr 5 Millionen Fahrzeuge exportiert, was eine Steigerung um das Zehnfache innerhalb von 4 bis 5 Jahren darstellte. Gerade beim Thema Elektromobilität sind chinesische Hersteller wie BYD, NIO oder MG ganz weit vorne, sehr gut aufgestellt. So hat BYD zum Beispiel im Jahr 2024 Tesla bei der Produktion von batteriegetriebenen Elektrofahrzeugen überholt, was die reine Stückzahl angeht. Die europäische Präsenz, und das war der Kernpunkt ja meines Posts, der da so viel Aufregung erzeugt hat, es ist ein relativ gutes Wachstum drin in den Exporten der Chinesen oder in den chinesischen Importen in die Europäische Union. Sie haben aber bis dato alle zusammen einen Marktanteil von nicht einmal 3%. Das ist eine Zahl von 2023, eine aktuelle habe ich nicht gefunden. MG, eine der erfolgreicheren Marken, aber ja, also 3%, alle Hersteller gemeinsam. Was im Moment passiert, ist, dass chinesische Hersteller in europäische Produktionsstätten entwickeln. Also Chery plant die Wiederbelebung eines ehemaligen Nissan-Werkes in Barcelona. VW hat ja überlegt, der Werksschließungen, da sind auch schon die ersten Chinesen am Gucken, können wir da was draus machen. Also der Weg, hier in Europa zu produzieren, ist auch für chinesische Hersteller wahrscheinlich der Weg der Wahl, der sich bald einstellen wird. Bis dato hat die EU-Strafzölle von 38,1%, habe ich gefunden, die Zahl, auf bestimmte chinesische Elektroautos angekündigt, um eben die unfairen Wettbewerbsbedingungen zu adressieren. Das kann man verstehen. Die chinesische Regierung fördert die lokale Autoindustrie ganz extrem. Das ja, führt dann halt eben einfach zu unfairen Wettbewerbsbedingungen. Also wenn dann zum Beispiel Grundstücke an die Hersteller verschenkt werden, wenn Steuern erlassen werden. Ja, das sind ja alles keine direkten Subventionen, sondern das wird auch nicht so ganz direkt sichtbar. Aber führt natürlich dazu, dass die Autos günstiger hergestellt werden können. Was das Thema Europa angeht, ist die chinesische Automobilindustrie in einer Phase der schnellen Expansion, insbesondere Elektromobilität, aber auf noch niedrigem Niveau. Japanische, koreanische Hersteller haben Jahrzehnte benötigt, um sich in Europa zu etablieren. Die Chinesen streben eine beschleunigte Integration ein. Sie setzen dabei ganz stark auf technologische Innovation. Software-defined Vehicles, große Glasflächen im Fahrzeug, eine User Experience, die komplett neu ist, komplett neu gedacht ist und die ja so eine Smartphone-ähnliche Anmutung hat. Ja, das ist das, was die Chinesen anstreben. Aber auf der anderen Seite ganz klar Imageprobleme, die regulatorischen Hürden, die geopolitischen Spannungen, die Zölle, alles das ist im Moment. Ja, ich glaube nicht, dass es ein wirklicher Bremsklotz ist, sondern dass es von den Chinesen einfach als Ermutigung verstanden wird, jetzt erst recht die ganzen Dinge voranzutreiben. Die chinesischen Hersteller befinden sich heute nach meiner Einschätzung in einer Situation, in der die japanischen in den frühen 80ern waren, die koreanischen in den mittleren, späten 1990er Jahren. Aber ich hatte es schon mal gesagt und ich kann es nicht oft genug sagen, China wird schneller sein als die anderen. Aber ob der echte China Speed, die China-Geschwindigkeit so gehalten werden kann, ist noch offen. Kurze Analyse noch einmal genauer rein. Wie ist denn die Situation in China? Auch im Inland. Der chinesische Automarkt ist extrem stark fragmentiert. Es gibt dort über 100 Marken, die sogenannte NEV-Fahrzeuge anbieten, also Elektrofahrzeuge. New Energy Vehicles, NEV steht für New Energy Vehicles. Sollte eigentlich dann auch Wasserstoff und Ähnliches mit einschließen, spielt de facto keine Rolle oder kaum eine Rolle. Am Endeffekt ist es so, dass es einige wenige Firmen gibt, die noch mit traditionellen Verbrennerantriebssträngen arbeiten und die große Mehrheit arbeitet mit Elektromotor, mit Batteriespeichern und Elektromotor. Innerhalb Chinas findet ein enormer Preiskampf statt. Es gibt sehr geringe Gewinnmargen. Und mehrere Hersteller haben den Markt in den letzten Monaten bereits schon verlassen. Und das ist ein Trend, von dem ich glaube, dass der sich fortsetzt. Am Ende werden vermutlich 20, maximal 30 Firmen, eher 20 Firmen, nach meiner Einschätzung, übrig bleiben, die in China, für China Autos herstellen. Und von denen werden dann wiederum auch nur vielleicht die Hälfte Fahrzeuge nach Europa exportieren. Schauen wir uns mal eine Handvoll Marken an. Wollen wir jetzt schon sagen, es gibt diese 100 Marken. Also BYD, Build Your Dreams, BYD, BYD, plant den Bau eines Werkes in Ungarn. Produktionsstart Ende diesen Jahres. Ich traue Ihnen zu, dass Sie das schaffen. In der Türkei soll weiterhin ein Werk im nächsten Jahr gebaut werden. Es gibt bereits ein BYD-Werk in Ungarn, das in erster Linie Elektrobusse herstellt. Chery plant, das ehemalige Nissan-Werk in Barcelona zu übernehmen und dort Fahrzeuge der Marken Omoda und Jacu zu produzieren. Wird sehr spannend sein, wie Sie das machen. NIO hat ein Design- und Entwicklungszentrum in München etabliert. Die gehen den Weg, wie es auch Kia und Hyundai gegangen ist, also sehr schnell lokales Entwicklungszentrum aufzubauen. Ich habe da jetzt keinen wirklichen Einblick. Ich kenne eine Handvoll Leute, die da arbeiten oder gearbeitet haben. Die sind sehr, sehr bemüht, den europäischen Markt, die Europäer zu verstehen. Und das dann entsprechend auch in die Fahrzeuge einfließen zu lassen. Auch NIO hat ein Werk in Ungarn. in erster Linie, um Batteriewechselstationen zu machen. NIO hat ja das Prinzip entwickelt, dass ich hier in eine entsprechende Garage fahre oder einen entsprechenden Ort fahre. Dann wird das Auto auf eine Hebebühne gehoben und dann wird meine leere Batterie gegen eine volle ausgetauscht. Und das geht dann ein bisschen schneller als das Laden. Ob das Sinn macht oder nicht, ist eine ganz eigene Frage. Möchte ich jetzt hier nicht im Detail diskutieren, ich habe meine Zweifel. Aber die Batteriewechselstationen sollen in Ungarn hergestellt werden. Geely mit den Marken Zeekr, Link & Co., Lotus, Volvo, Polestar hat Entwicklungszentren in Schweden und in Deutschland. Das sind die alten, in Schweden die alten Volvo-Entwicklungszentren, oder das ist alles noch unter dem Volvo-Branding. Die Volvo-Marke gehört ja zu Geely inzwischen. Lotus ist auch im Großraum Frankfurt angesiedelt. Da habe ich einen gewissen Einblick, ist auch ein Klient von mir. Dass man da einfach mal genauer, die schauen auch genauer hin und wollen halt in Europa für den europäischen Markt entwickeln. Im Moment nutzt Geely noch für die europäischen Markt die schwedischen Produktionskapazitäten von Volvo. Wo sehe ich jetzt die Hauptprobleme bei der Nutzerakzeptanz? Warum habe ich diesen Post so abgesetzt, dass ich sage, Leute, im Moment ist das alles nicht so richtig golden? Erstens, begrenzte Markenbekanntheit. Viele chinesische Automarken sind in Europa wenig bekannt. Fast die Hälfte der Deutschen kennen keine einzige chinesische Automarke. Das kann und wird sich ändern. Status jetzt ist aber dieser. Bekanntesten Marken wie BYD, NIO, MG haben Bekanntheitswerte von so zwischen 15% und 20%. Nicht schlecht, aber nicht wirklich ganz vorne dabei. Zweiter Punkt, Sicherheits- und Qualitätsbedenken. Einige chinesische Fahrzeuge haben in Sicherheits- und Qualitätstests schlecht abgeschnitten. Es gibt einzelne Autos, die in den Crashtests auch vom ADAC erhebliche Sicherheitsmängel aufgewiesen haben. Das Thema haben die Chinesen einigermaßen in den Griff bekommen und werden es in Zukunft noch besser in den Griff kriegen. Aber die Zweifel sind gesät und die Deutschen gerade sind da sehr, sehr vorsichtig. Dritter Punkt, eingeschränkte Service- und Händlernetze. Chinesische Hersteller haben in Europa oft nur ein sehr begrenztes Netz an Werkstätten, an Händlern. Frage ist, wie sieht es mit der Ersatzteilversorgung aus, wie sieht es mit dem Kundendienst aus? Und auch wieder vom ADAC eine Umfrage, rund 40% der befragten Nutzer eines chinesischen Fahrzeuges bemängeln das dünne Werkstatt- und Händlernetz. Sie wissen dann häufig nicht, wohin mit dem Auto. Vierter Punkt, das ist das Thema Datenschutz und politische Vorbehalte. Das ist generell ein Thema, wenn es um chinesische Produkte geht. Huawei hat ja da auch drunter gelitten, dass man sagt, dass die Regierungen sagen, wir wollen diese Technologie nicht in sicherheitsrelevanten Netzwerken haben. Ähnlich sieht es bei Fahrzeugen aus. So wirklich weiß keiner, welche Daten sammelt dieses Fahrzeug, was wird wohin übermittelt, bleiben die Daten, die gesammelt werden, wirklich alle in Europa oder nicht. Das ist ein großes Problem, was sich da mit eben der Wahrnehmung chinesischer Autos verbindet. Zu guter Letzt Punkt 5, die Restwerteunsicherheit. Keiner weiß, wie viel mein chinesisches Auto in 3 Jahren, in 5 Jahren noch wert ist, wenn ich es dann wieder verkaufen möchte. Wir erleben das bei vielen Elektrofahrzeugen, dass die eigentlich kaum noch einen vernünftigen Restwert haben. Das ist ganz anders bei Verbrennern. Wenn ich mir anschaue, wie sich da die Gebrauchtwagenpreise in den letzten 2, 3 Jahren entwickelt haben, da ist ein hoher Restwert vorhanden. Das ist, wie gesagt, bei den Elektrofahrzeugen alles so nicht möglich. Also, zusammengefasst, chinesische Autohersteller stehen in Europa und Deutschland speziell vor einer mächtigen Herausforderung, das Vertrauen aufzubauen, die Vorbehalte abzubauen, ein Markenimage aufzubauen, eine Nutzerbindung, eine User Experience, eine spezifische aufzubauen und dann halt eben weiterhin auf der technischen Seite in Qualität, Sicherheit, Service, auch die datentechnische Transparenz zu investieren und damit entsprechend erfolgreich zu sein. Letzter Punkt, ganz kurz noch. Wie glaube ich, dass es weitergeht? Ich habe keine Glaskugel auf meinem Schreibtisch. Ich kann mich fürchterlich irren bei allen Prognosen, die ich mache. Noch dazu, wo wir eine enorm volatile Weltwirtschaft, eine enorm volatile politische, weltpolitische, handelspolitische Situation haben. Stichwort Zölle von Trump, um nur eins von mehreren zu nennen. Also von daher kann es gut sein, dass, wenn dieser Podcast erscheint in 2-3 Tagen, das schon überholt ist oder spätestens in 2-3 Monaten, die Sache sich schon wieder ganz anders darstellt. Aber trotzdem immer mal schauen, wo geht's denn eigentlich hin? Sicher ist, dass die Chinesen, die chinesischen Autohersteller lokale Produktion hochfahren, um die von der EU verhängten Zölle zu umgehen. Ja, also BYD hat die Produktionsstätten, NIO hat die Produktionsstätten, auch in der Türkei, in Ungarn sind weitere Werke von chinesischen Herstellern geplant. BYD überlegt sogar, ob sie in Deutschland ein drittes Werk hochziehen, neben dem einen, was sie haben in Ungarn und dem zweiten in der Türkei. BYD plant die Einführung von Plug-in-Hybrid-Modellen in Deutschland, weil reine Elektrofahrzeuge häufig noch kritisch gesehen werden hier im lokalen Markt. Es gibt einfach die unterschiedlichen Präferenzen. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann mit den Themen, die die Elektromobilität noch hat, von langen Ladezeiten über ein dünnes Ladenetz bis hin zu unsicheren Restwerten der Fahrzeuge, kann ich umgehen. Ja, die werden dann eher dazu tendieren, ein reines Elektrofahrzeug zu fahren. Während andere dann halt eben sagen, na, ich mache mal so den Zwischenschritt über ein Plug-in-Hybrid. Das möchte BYD mit entsprechenden Fahrzeugen für den deutschen, für den europäischen Markt entsprechend ausbauen. Weiterer Punkt, innovative Technologien und Infrastrukturen, was die Innovationsfreudigkeit im Fahrzeug angeht, was die User Experiences angeht, sind die Chinesen sehr, sehr mutig, sehr weit vorne, aber halt auch sehr auf den chinesischen Markt fokussiert. Wenn ich dir die Sachen anschaue, denke ich mir immer, ja, kann ich mir vorstellen, dass es in China Publikum findet und Erfolg hat. Noch in Deutschland bin ich mir da häufig nicht so sicher, wie gut das auf den lokalen Markengeschmack angepasst ist. NIO setzt auf die Batteriewechselstationen. Das ist eine Infrastrukturinvestition. Wenn sie die machen, müssen sie Fahrzeuge verkaufen, damit sie ihr Geld zurückbekommen. Wie gesagt, mache ich vielleicht mal eine extra Podcast-Episode drüber, über diese Batteriewechseltechnik. Halte ich eben für nur eingeschränkt sinnvoll. Experten prognostizieren, dass die Elektrofahrzeuge, die chinesischen Elektrofahrzeuge, einen Marktanteil von bis zu 12% innerhalb der nächsten 2-3 Jahre erreichen könnten. Langfristig wird der Erfolg davon abhängen, wie gut die chinesischen OEMs sich an die lokalen Marktbedingungen in Deutschland, in Frankreich, in England, in Italien und Spanien, ja, also in den einzelnen lokalen Märkten und auch in dem gesamteuropäischen Markt entsprechend anpassen können. Wie gut gelingt die Markenbindung? Wie gut gelingt der Aufbau von Vertrauen? Und am Ende dann auch die regulatorischen Herausforderungen werden immer wieder genannt. Da habe ich jetzt, ja, beim Thema Datenschutz, da gibt es hohe regulatorische Hürden, bei denen ich mir vorstellen kann, dass die Chinesen Probleme haben. Bei allen anderen technischen Regulierungen, das dauert noch ein bisschen, aber dann sind die chinesischen Hersteller da genauso gut wie die anderen. Also, Fazit, zusammenfassend. Chinesische Autohersteller haben das Potenzial, eine bedeutende Rolle auf dem deutschen und europäischen Markt zu spielen, insbesondere bei der Elektromobilität. ich weiß nicht, ja, doch, es gibt sicher auch Leute, die den chinesischen Verbrenner zulegen werden, aber ich denke mal, Fokus ist Elektromobilität. Es zeichnet sich in mir, also aus meiner Sicht auch immer klarer ab, dass Elektromobilität die Mobilität der Zukunft ist. Also von daher sind die Chinesen da sehr gut aufgestellt. Sie investieren in die lokale Produktion. Sie passen sich an die Verbraucherpräferenzen. Sie haben die lokalen Offices, die lokalen Entwicklungsstandorte. Und sie sind unglaublich innovativ. Ja, das ist der Punkt, bei dem sich eigentlich alle Autoexperten einig sind. Das ist schon richtig weit gesprungen, was die da machen womit die da auf dem Markt entsprechend auftreten. Auf der anderen Seite, sie haben die Imageprobleme, sie haben die Datenschutzprobleme und sie haben, auch hier nicht zu vergessen, in China intern einen brutalen Verdrängungswettbewerb am Laufen. Also es kann gut sein, dass eine Marke, die heute in Europa existiert, morgen schon in China und damit auch in Europa wieder vom Markt verschwunden ist. Ja, soweit die Reflexion zu meinem LinkedIn-Post, der so viel Beachtung gefunden hat. Ich finde es spannend, dass dieses Thema so extrem durch die Decke gegangen ist. Von daher, ja, nochmal die Aufforderung an alle von euch, die mit mir noch nicht auf LinkedIn verknüpft sind. Schickt mir eine Anfrage. Ich freue mich über jede einzelne Anfrage. Ich beantworte die alle. Welcome to my network. Willkommen in meinem Netzwerk. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.